So, einen schönen guten Morgen. Vielleicht bete ich einmal vor der Predigt. Guten Morgen, Frau Reimer. Damit fangen wir erst morgen an. Okay, danke Jesus, dass du Raum in uns nehmen möchtest, dass du Gestalt in uns gewinnen möchtest, dass du dich nicht verschont hast, dass du dich hingegeben hast, damit du in Menschen wohnen kannst. Ja, Vater, sprich heute zu jedem. Du weißt, wie die Wege in unsere Herzen sind. Du weißt ganz genau, was wir brauchen. Du weißt ganz genau, wie du uns in eine Begegnung mit dir führen kannst. Und ich bitte dich, dass du das heute tust. Wir brauchen wirklich dich in unserem Leben, damit unser Leben gelingt und damit wir den Weg sehen, den wir gehen können. Zeig uns den Weg, zeig uns die Mittel dafür. Ja, Vater, danke, dass du hier bist, dass du deine Kinder wirklich, wirklich liebst und ihnen nahe sein möchtest. Amen. Genau, wenn ihr die letzten Sonntage nicht hier wart, aber ich glaube, es ist keiner, der ganz neu ist. Wir haben gerade eine Predigtreihe und die lautet: Geistliche Herzfehler diagnostizieren, heilen und befreit leben. Da fehlt jetzt das Geistliche, vielleicht ist das gar nicht meine aktuelle Folie, aber ist nicht schlimm. Es geht um Veränderung im Innern. Und das ist etwas, wo wir über das Herz gesprochen haben, schon die letzten 3 Mal, glaube ich. Ihr könnt die Predigten nachhören. Die erste Predigt, da haben wir nochmal genau darüber gesprochen, was ein geistliches Herz ist, was das bedeutet, was sich darin befindet oder was die Rolle und die Bedeutung des geistlichen Herzens ist. Hört euch das nochmal an. Aber was mir wichtig ist, zu Beginn zu sagen: Veränderung im Herzen ist möglich. Und das ist das, was der Weg ist des Reiches Gottes. Es ist eine Veränderung der Herzen. Und es ist möglich und wichtig, und es hat so einen hohen Stellenwert in der Bibel, dass Veränderung des Herzens ja wirklich etwas ist, worauf Jesus auch seinen Schwerpunkt legt. Und die Veränderung des Herzens, da können wir nicht tatenlos bleiben. Ja, Gott ist bereit. Gott ist bereit dafür, in dein Herz zu sprechen und dich zu verändern. Er hatte schon alles dafür getan. Ja, Gott wartet schon. Die Frage ist: Bist du aktiv? Möchtest du aktiv werden? Ja, bist du bereit, dass er dich berühren kann? Sagst du: Ja, hier bin ich. Ich möchte Schritte gehen, denn das ist wichtig, dass wir sagen: Hier bin ich, Herr. Auch wenn es Gott ist behutsam, aber es kann manchmal auch an die Substanz gehen und das wissen wir. Die Frage ist: Will ich das? Ja. Seine Versprechen gelten dir. Ich habe hier mal da oben: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So wurde Jesus angekündigt. Ne? Wisst ihr, Johannes sagt das bevor Jesus überhaupt auf die Bühne tritt, sagt Johannes schon immer: Das Reich Gottes ist ganz nahe gekommen. Das Reich Gottes ist nah, das ist das Evangelium. Tut Buße, kehrt um von euren sündigen Wegen, verlasst euren bisherigen Lebensstil, tut Buße, denn das Reich Gottes ist ganz nah gekommen. Was heißt das? Ja, dann kommt Jesus und sagt das auch immer wieder. Schaut her, Dämonen fahren aus, Kranke werden gesund, eure Sünden werden vergeben. Das ist das Reich Gottes, was hier gerade passiert. Das Reich Gottes ist hier, das ist nah bei euch. Jesus selbst breitet sich aus. Das Reich Gottes ist nicht erst, wenn wir irgendwann in einer neuen Welt sein werden. Wie im Himmel, so auf Erden, sagt Jesus. So sollen wir beten: Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes breitet sich aus durch veränderte Herzen. Ja, wenn ich mein Herz, Gott hat mir ein formbares Herz gegeben, wenn das passiert, wenn Gott in unsere Herzen kommt und diese Herzen verändern und formen kann, so ist der Weg, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Nicht durch Kraft oder Gewalt oder durch irgendwas anderes, dass ich anders aussehe. Veränderung ist hier drinne. Das Reich Gottes breitet sich aus dadurch, dass Menschen, dass die einfachsten Menschen verändert werden. Seine Versprechen gelten dir. Ich habe das nochmal aufgeführt, das hatten wir neulich, als wir Lobpreistreffen hatten, als wir geübt haben, glückselig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, wenn ihr jetzt hungert, ihr sollt satt werden. Glückselig seid ihr, wenn ihr jetzt weint. Ihr werdet lachen. Das ist das Reich Gottes. Es ist für jeden. Ja, Jesus lädt ein. Diese Menschen, alle, nicht irgendwelche Besonderen, jeder Mensch hat Zugang zu diesen Versprechen, die Gott uns gibt in seinem Wort. Jeder Mensch, der Ärmste, der Schwächste, der Kränkste, der Verlorenste, der Letzte, der im letzten Dreck und Müll irgendwo rumlungert, der hat Platz in Gottes Reich. Jesus lädt jeden Menschen ein und sagt, komm, ich werde dir Hoffnung geben. Ja. Ich werde was mit deinem Herzen machen. Und dann, nächste Folie. Passiert etwas, dass er ein neues Herz nennt. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz. Ja, unser Herz war nicht formbar, aber das neue Herz, was Gott dir gibt, wenn du sagst, ja, ich will, das neue Herz ist formbar. Das ist aus Fleisch. Ja, denn der Geist tut sein Übriges. Ja, Gott will uns einen neuen Geist, ein neues Herz geben, das formbar ist. Und das ist passiert in der Regel ganz, ganz selten, dass man von einer Sache sofort frei wird. Dass ich sage, ich will und Peng, ist auf einmal bin ich neu in einem Bereich. Das passiert auch mal, ja, wenn Kranke gesund werden oder man vielleicht von Süchten loskommt. Aber in der Regel ist Veränderung des Herzens ein Prozess. Das ist nicht etwas, was du auf einmal empfängst. Meistens hat das mit einer Veränderung deines Denkens zu tun, deines Willens. Und auch der Art und Weise, wie du deinen Alltag gestaltest. Veränderung bedeutet, Gott initiiert etwas, aber dann begleitet er dich auf diesem Weg. Ganz, ganz wichtig, das braucht Zeit. Ja, das braucht die Zeit deines Lebens. Das braucht deine ganze Lebenszeit und es hört nicht irgendwann auf. Aber der Weg ist, dass dein Schöpfer, der dich ganz genau kennt, in der Bibel wird Jesus auch der Herzenskenner, der die Herzen kennt, genannt, der weiß, wie er mit dir diesen Weg gehen muss. Er weiß, dass er ist dein Herzenskenner und er geht mit dir diesen Weg. Die Frage nochmal ist, wollen wir das? Will ich das? Wir brauchen aber auch vielleicht eine Sicht darauf, wie so ein Mensch aussieht. Wie sieht denn so ein Mensch aus, der verändert ist? Ja, manchmal sprechen wir davon, ja, was willst du denn, Gott? Wie soll das denn sein, wenn ich ein veränderter Mensch werde? Und ich habe mal etwas rausgesucht, was ich finde, was es super beschreibt. Achso, noch einmal zurück. Das brauchen wir gar nicht, das kennt ihr alle, das brauchen wir auch gar nicht nochmal aufschlagen. Und zwar, wenn im 1. Korinther 13 über Liebe gesprochen wird. Da sehen wir, was ein veränderter Mensch ist. Denn der ist nämlich erfüllt von der Liebe Gottes. Und wie sieht das aus? Wie sieht so ein verändertes Herz aus? Und das lese ich einfach nur mal vor. Die Liebe ist langmütig, freundlich, hat keinen Neid. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, ja? Verhält sich nicht wie der letzte Blödmann. Ja, die Liebe verhält sich nicht so. Liebe ist kein Idiot. Ja, verhält sich nicht unanständig, steht da in der Bibel. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Die Liebe ist nicht bitter. Sie freut sich auch nicht an der Ungerechtigkeit. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie will sich nicht rächen. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Die Liebe hört niemals auf. Wenn wir da mal umgekehrt denken, ja, und das mal negativieren, also die Liebe ist ungeduldig oder ein nicht veränderter Mensch bleibt immer ungeduldig, unfreundlich, ist neidisch und so weiter, verhält sich wie ein Idiot. Da können wir schon viele Dinge entdecken, so, wo Gott vielleicht etwas tun möchte in unserem Leben. Ja. Aber da gibt es auch Sachen wie, erträgt alles. Die Liebe erträgt alles. Boah, willst du das? Ja. Ist das etwas, was du möchtest, dass Gott da reingehen kann? Und ich habe eins rausgesucht, ziemlich hässliches Ding. Ich habe das letzte Mal schon über sowas Blödes gepredigt wie Scham. Und jetzt ist es das nächste Folie, Neid und Missgunst. Ist auch so ein echt, so ein hässliches Thema irgendwie. Vielleicht wird das nächste ein bisschen schöner. Aber ich glaube, dass es definitiv wichtig ist, weil es so viel vergiftet. Weil Neid und Missgunst, und ich werde es gleich nochmal definieren, weil Neid und Missgunst so viele Menschen in seinem Griff hält und so viele Beziehungen kaputt macht. Ja, Paul hat das letzte Mal darüber gesprochen, warum das wichtig ist, solche Dinge zu behandeln, weil es unsere Beziehungen verändern wird. Weil es wichtig ist, weil viele solcher Dinge unsere Beziehung echt kaputt machen können. Neid und Missgunst ist eins davon. Es gibt Bücher, die sagen, es ist eigentlich das Böseste von allen. Ja. Alle anderen bringen dir vielleicht noch ein bisschen Spaß. Ja, also es gibt ein Buch, das werde ich gleich nochmal kurz zitieren. Die böseste aller Todsünden, Neid. Ja, bei manchen anderen empfindest du vielleicht noch ein gewisses Glücksgefühl. Neid wird dir das niemals geben. Aber tut mir einen Gefallen, wenn wir jetzt darüber sprechen, es geht nicht um die anderen. Es geht nicht darum, dass wir heute Menschen entdecken in unserem Umfeld, die neidisch sind. Darum geht es nicht, es geht um dich. Ja. Das ist etwas, was wichtig ist, dass wir heute darüber nachdenken, was hat das mit mir zu tun? Will Gott jetzt vielleicht wirklich an manche Sachen, manche Wurzeln in meinem Leben drangehen? Ich habe dazu zwei Stellen aus der Bibel rausgesucht. Es gibt unzählige über Neid. Sprüche 23, 17 bis 18. Ihr könnt das hier lesen, ihr könnt es aber auch aufschlagen, euch Notizen machen und so weiter. Ist nicht der ganze Sprüche 23, nicht das ganze Kapitel, sondern nur die zwei Verse. Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte allezeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Denn gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. Die wichtigen Stellen schon mal rot markiert, dann könnt ihr euch vielleicht nachher besser daran erinnern. Nächste, Psalm 73, das ist der Neidpsalm. Ja, wenn ihr den ganzen Psalm im Zusammenhang nochmal lest, da werden viele Mechanismen des Neides wirklich gut sichtbar. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche rein Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. So sah ich denn nach, um dies zu verstehen. Vers 16 bis 17, ich habe jetzt ein paar übersprungen, da spricht er im Grunde davon, wie hochmütig die sind und dass sie irgendwann ein schlimmes Ende nehmen werden, dass ihnen so viele Menschen folgen. Ja, also die sind so arrogant, also auf die er neidisch ist. Über die spricht er dann und ab Vers 16 bis 17 geht es dann weiter, so sah ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Und dann nochmal die Verse, nächste Folie, 21 bis 26. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Noch zurück. Damit wir mitlesen können. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleib ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Genau. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Okay. Warum ist Neid ein Problem? Ja, kann man sagen, ist es wirklich so krass, dass wir darüber reden müssen? Sind da nicht andere Dinge wichtiger wie Stolz oder Unvergebenheit oder Hass oder Bitterkeit? Ja, mit Sicherheit alles Dinge. Und trotzdem glaube ich, Neid ist wirklich ein sehr zentrales Problem. Wäre es das nicht, hätten wir nicht schon ein Gebot gegeben bekommen, das uns darauf hinweist. Ja, das 10. Gebot. Ich hoffe, ihr kennt es. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht oder Esel oder Rind damals, was auch immer das heute wäre, deines Nächsten Körper, deines Nächsten Haus, deines Nächsten Auto, was auch immer. Du sollst nicht begehren irgendwas, was dein Nächster hat. 2. Mose 20, Vers 17, das 10. Gebot. Und wir sehen von Anfang der Bibel bis zum Schluss Beziehungen immer und immer wieder in der ganzen Bibel, die von Neid zerfressen sind. Es fängt an mit Kain und Abel. Ja, Gott hat sein Opfer angesehen und meins nicht. Ja, voll fies. Rahel und Lea. Die eine hat Kinder, die andere nicht. Ja. Neid macht sich breit, Saul und David. Das Volk jubelt Saul zu, der hat Tausende erschlagen, aber David hat Zehntausende erschlagen. Und von da an ist ein Stachel des Neids in Sauls Körper, der ihn immer wieder plagt. Josef und seine Brüder, der Papa liebt den Josef mehr als uns. Ja. Neid vergiftet sogar so sehr, dass sie bereit sind, ihren Bruder zu verkaufen. Ja, das, was die Auswirkung ist, unglaublich. Die Hohenpriester auf Jesus, der hat mehr Nachfolger als ich. Die Menschen folgen ihm, der kennt Gott, der liebt Menschen, die Menschen lieben ihn. Und Pilatus hat das erkannt, als die Hohenpriester ihn angeklagt haben, als sie Jesus ausgeliefert haben, sagt Pilatus, er wusste, warum sie ihn ausgeliefert hatten, nämlich weil sie neidisch auf ihn waren. Ja, Jesus am Kreuz aufgrund von dem Neid der anderen. Ja, die Jünger untereinander, wer wird der Größte sein im Himmelreich? Wer wird neben Jesus Platz nehmen? Neid, von Neid getrieben. Und ich glaube, wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, verstehen wir, ich hoffe, es wird deutlicher, warum es ein Problem ist. Ja, warum es auch in deinem Leben, ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo Beziehungen, wo ganze Geflechte von Gesellschaften davon wirklich zermürbt werden. Und es macht nicht Halt vor Menschen, die in der obersten Chefetage sind. Ich glaube, da wird es sogar noch heftiger. Je ehrgeiziger manchmal, desto neidischer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, woher es kommt, was ist Neid, wie wirkt sich Neid aus und was mache ich jetzt damit? Ist vielleicht anders als mit anderen Dingen, was man damit macht. Ja, die Bibel gibt uns da gute Werkzeuge dafür, was wir damit machen. Was wichtig, dass ich verstehe, Neid, ich werde die Bibelstelle heute nicht behandeln, aber Jakobus 3 nennt Neid sogar eine dämonische Weisheit, die nicht von Gott ist. Ja. Aber das wird nicht Thema sein. Was ist Neid? Wir wollen versuchen, Neid nochmal zu verstehen und wie es sich auswirkt. Und dazu gucken wir uns nochmal den Psalm 73, Vers 4 an. Da schreibt er eigentlich ganz gut, worauf man so neidisch sein kann. Ich war neidisch, als ich ihr Wohlergehen sah. Das ist nichts anderes als neidisch sein auf den Wohlstand von jemandem. Jemand hat mehr Geld als ich oder mehr besitzt mehr als ich. Sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Neid auf Probleme, oder Neid auf Menschen, die ohne Probleme leben, die irgendwie kein Leid in ihrem Leben haben. Ja, und ihr Körper ist wohlgenährt. Klassiker. Ne? Damals ein wohlgenährter Körper war das Ideal, ist anders als heute. Ne? Eher umgekehrt. Neid auf das Aussehen, auf ein optisches Ideal, das damals galt. Ein wohlgenährter, schön rundlicher Körper. Ja, ihr Körper ist wohlgenährt. Das war das Objekt ihres Neides. Also das ist auch kein Psalm von David. Von wem ist der Psalm? Vielleicht könnt ihr nochmal gucken. Von den Söhnen von Korah, oder? Asaf, okay. Ihr Körper ist wohlgenährt, also Neid auf ein optisches Ideal. Was ist Neid also? Ja, es wird ganz klassischerweise so definiert, dass ich etwas, ein Teil oder das ganze Leben von einem anderen haben möchte. Ich möchte Teile vom Leben eines anderen haben oder das Leben eines anderen. Oder Missgunst. Deswegen habe ich das mit aufgeführt, weil das eine super, vom Wort her super, super da reinpasst. Missgunst, jemandem etwas zu missgönnen. Ich will das Gute, was jemand anderes erhält. Ich will es entweder für mich selbst oder ich gönne es ihnen nicht. Ja, das ist etwas, was sie nicht verdienen. Neid, ich will das Leben eines anderen oder Teile davon. Missgunst, ich gönne ihnen das Gute nicht, was sie haben. Ein Beispiel, warum es, was wirklich, was einen packt, was mich selber auch total gepackt hat, ist der Unterschied zwischen Lob und Neid. Ja, da war so ein Gitarre-Klampfen da, genau. Jemand kann etwas richtig gut. Ich sehe, wie jemand richtig begabt ist in einer Sache, besser ist als ich. Wie reagiert Lob? Die Reaktion ist, ich beachte das. Ich gucke nicht weg und denke, ah, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich erkenne das an. Erstmal als innere Haltung. Ich erkenne das erstmal an. Ich freue mich darüber. Ich kann mich daran freuen, wenn jemand eine richtig tolle Gabe bekommen hat von Gott. Und dann geht es noch weiter. Ich bewundere das. Ich finde das so bewundernswert, wie gut du spielst. Und Lob als letzte Auswirkung. Ich kann zu der Person hingehen und sagen, ey, ich finde das so bewundernswert, wie du spielen kannst. Viel besser, als ich jemals sein werde. Hammer, was Gott dir gegeben hat. Das ist die Reaktion des Lobes. Was macht Neid? Vielleicht ein Stück weit Gleichgültigkeit oder Missachtung? Ja. Ach, so gut ist es nun auch wieder nicht. Man relativiert, Zweifel hegen. Der kann bestimmt nur das eine Lied spielen. Ja. Das ist bestimmt gar nicht so gut. Er hat nur einmal dieses eine Lied geübt und was anderes kann er gar nicht. Ja, oder ich ärgere mich. Jetzt kriegt er auch noch das Ganze, er kriegt die ganze Achtung von den anderen ab. Boah, wird er bewundert. Das ist Neid. Dieser Unterschied zeigt, es gibt zwei mögliche Reaktionen in mir. Kann ich mich freuen über das Gute, was jemand anderes hat oder etwas Besseres, was jemand anderes gegeben hat, bekommen hat? Genau, das können wir überspringen. Wenn man das mal kontrastiert, Neid weint, wenn andere glücklich sind. Also wenn jemand anderes etwas Gutes bekommt, weint mein Herz. Und es ist glücklich, wenn andere leiden. Das ist Schadenfreude. Ja. Neid weint, wenn jemand anderes glücklich ist. Und ich bin glücklich, wenn andere leiden. Noch nicht weitermachen? Neid ist mehr als ein harmloser Wunsch, so singen zu können wie irgendwie jemand anderes. Weiß nicht, wer ist richtig gut. Adele. Ja, das ist harmlos. Ja. Neid ist wirklich giftig in Beziehungen. Man beneidet und der Neid ist eher dann wirklich furchtbar für mich, wenn es jemand ist. Und meistens sind es Leute, die in einem ähnlichen Stand, in einer ähnlichen Position sind oder in einem ähnlichen Alter sind wie ich selbst. Ja, jemand in meiner Klasse, der ständig die Achtung von den Lehrern oder das Lob von den Lehrern bekommt. Jemand auf meinem Arbeitsplatz. Jemand, meistens beneiden Frauen eher Frauen und Männer eher Männer. Ja, meistens eher Gleichaltrige oder Leute, die eben im Leben in einer ähnlichen Ausgangslage sind. Neid wünscht nichts Gutes. Und wenn jemand fällt, den ich beneide, dann freue ich mich. Die Auswirkungen. Die Gründe, warum es wichtig ist, mit Neid in deinem Leben richtig umzugehen, habe ich mal 4 Gründe aufgeführt. Weil, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Neid versteckt sich. Ja, keiner gibt es zu. Das ist etwas, was immer heimlich bleibt. Keiner möchte des Neides bezichtigt werden. Es gibt ja die sieben Todsünden. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle aufführen kann. Faulheit, Stolz, was gibt es noch? Völlerei, Hass, ich weiß gar nicht. Also Neid gehört auf jeden Fall dazu. Du kannst vielleicht noch ruhig schlafen, wenn jemand zu dir sagt, du bist faul. Oder wenn jemand zu dir sagt, du bist stolz. Aber wenn jemand zu dir sagt, du bist neidisch, boah, dann ist vorbei, oder? Man möchte nicht als, klar, bei harmlosen Sachen, ich bin neidisch auf deinen Urlaub, das ist nochmal, ne, das ist eine andere Liga. Aber wenn jemand herausfindet, du bist voller Neid, das willst du nicht sein. Neid klingt so hässlich, klingt so winzig, klingt irgendwie so falsch, ja, so billig. Das willst du nicht sein. Und deshalb versteckt sich Neid. Ja, und es versteckt sich meistens hinter irgendwelchen Ausreden, die wir haben. Ich kann mit der Art von der Person einfach nicht, sagen wir dann. Ja, das ist mir so unsympathisch. Oder der Klassiker, so wie in dem Psalm, die sind so arrogant. Ich bin nicht neidisch. Die Person ist einfach so hochmütig. Ja, kennt ihr das? Neid ist das nicht. Auf gar keinen Fall. Die Neider neiden heimlich. Des Neides bezichtigt zu werden, das will niemand. Ja. Andere Dinge sind irgendwie noch okay. Aber Neid. In Psalm 73, Vers 21 haben wir noch nicht weitergemacht. In Psalm 73, Vers 21 haben wir gelesen, als ich verbittert war und das Stechen in meinen Nieren spürte. Ja, der Psalmist schaut zurück auf seinen Neid oder auf das, was er gespürt hat. Er hat ein Stechen gespürt in seinen Nieren. Ja, er hat gemerkt, er war bitter, aber er erkennt erst im Nachhinein, was es war, dass es Neid war. Das Stechen, also in den Nieren, die Nieren stehen in der Bibel immer für geistliches Unterscheidungsvermögen oder für Weisheit. Ja, man merkt, dieses Stechen in den Nieren, diese Bitterkeit, war etwas, was er zwar gespürt hat, aber was er nicht als Neid identifizieren konnte. Neid vergiftet ein Stück weit auch unser Urteilsvermögen. Ja, wir schieben andere Sachen vor. Es ist kein Neid. Ich komme einfach mit der Person nicht klar. Wir schieben andere Dinge vor. Das Stechen in unseren Nieren, die Bitterkeit. Ja, und irgendwann deckt der den Psalm geschrieben hat, auf, was es eigentlich war. Neid konsumiert alles in dir drin. Aber es wird nach außen hin abgeschmettert. Ich bin nicht neidisch. Gerade bei Menschen, die man eigentlich mag, kann es vielleicht sein, dass dieses Gefühl der Bitterkeit oder etwas, was sich in eine Beziehung eingeschlichen hat, kann es sein, dass es ein Indiz dafür ist, dass da vielleicht Neid, eine Wurzel des Neides irgendwie gewachsen ist. Zweiter Punkt, Neid frisst dich auf. Neid saugt alle Lebensfreude aus Menschen heraus. Ja, ich habe vorhin schon das Buch zitiert, Neid, die böseste Todsünde. Da schreibt er, das ist Josef Epstein, das ist eines der bekanntesten, wenn man das googelt, ist es eines der ersten Bücher, das auftaucht, Neid, die böseste Todsünde. Neid ist aber die einzige Sünde, die überhaupt keinen Spaß macht. Er steigert nie das eigene Glücksgefühl. Im Gegenteil, er ist gerichtet auf die Zerstörung des Glücks anderer. Und ist dies erreicht, so ist das eigene Befinden nicht unbedingt viel besser als zuvor. Ja, selbst wenn das Glück des anderen zerstört ist, fühle ich mich auch nicht besser. Ja, Neid saugt dir alle Lebensfreude aus deinem Körper raus. Neid stiehlt deine Lebensfreude und hindert dich daran, das ist eigentlich der dritte Punkt, Neid hindert dich daran, dich an dem Leben zu freuen, das du hast. Wer neidet, dem ist nichts gut genug. Nichts stellt dich wirklich zufrieden. Du kannst nicht dankbar sein für deinen Job, nicht dankbar für deine Position, deine Leistung, deine Freunde, deinen Körper, deine Familie. Immer ist irgendwas ungenügend. Irgendwas ist immer kritisch in deinen Augen. Es gibt noch irgendwas Besseres, was ich nicht habe. Die anderen haben immer das Bessere als ich. Ja, und vielleicht, ich weiß nicht, ob Selbstmitleid immer eine Begleiterscheinung davon ist, aber ich glaube schon, dass man sogar an einen Punkt kommen kann, wo man gar kein Objekt hat, das man beneidet, sondern generell, dass sich so in Selbstmitleid suhlt, dass man sagt, alles in meinem Leben ist eigentlich nicht zufriedenstellend. Man ist neidisch auf jedes andere Leben. Jeder andere hat bessere Sachen als ich. Jeder andere, dem geht es besser, aber bei mir stimmt gar nichts in meinem Leben. Also vielleicht, ja, dieses Selbstmitleid ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass sich dahinter vielleicht auch Neid versteckt. Neid hindert dich daran, dich an dem Leben zu freuen, das du hast. Und die sozialen Netzwerke, ja, darauf musste ich ja jetzt hinaus, sind abhängig von deinem Neid. Die leben von deinem Neid. Die ernähren sich davon. Wenn wir nicht neidisch wären, dann würden die gar nicht existieren können. Ja. Wir sehen permanent Bilder von Dingen, die so perfekt scheinen. Und wenn wir in den Spiegel sehen und uns selbst angucken und unser Leben angucken, dann gefällt uns nicht, was wir dort sehen. Weil wir andere, perfektere Dinge gesehen haben. Ja, Neid endet auch nicht dann, wenn du das alles hast. Ja, wenn du diesen perfekten Körper hättest, wird Neid nicht aufhören. Es wird, fragt mal die Supermodels, es gibt immer jemanden, der noch irgendwas Schöneres hat als du. Es gibt immer noch irgendjemanden, der irgendwie hübscher ist. Das hört nicht auf, wenn ich das bekommen habe. Ja, die sozialen Netzwerke leben davon. Ich habe mal, ich mache Persönlichkeitslernen, so heißt das bei uns in der Gesamtschule. Und da mache ich manchmal so eine Stunde mit den Mädels. Und wir sitzen dann alle in so einer gemütlichen Runde zusammen. Es ist wirklich nett. Ich meine, es ist immer noch Lehrer-Schüler. Also es ist bestimmt auch noch mal angespannter als vielleicht in der Jungschau oder irgendwo anders oder in einem Freundeskreis. Aber ich frage dann immer, oder wir machen immer so eine Runde, wo jeder mal sagen kann, wo jedes Mädchen eine Sache aussprechen muss, die ihr an ihrem Körper gut gefällt. Boah, ihr wisst nicht, wie krampfhaft das ist. Es funktioniert erstmal null. Keiner möchte anfangen, keiner traut sich irgendwas zu sagen. Ja, ich mache dann immer Beispiele. Eine kleine Sache reicht. Ich mag meine Haare oder ich mag meine Hände oder ich finde mein Gesicht richtig schön. Keiner traut sich was zu sagen. Ganz, ganz zögerlich fängt mal ein Mädchen an. Und ich denke immer, was ist mit uns los? Was gab es jemals ein Zeitalter, wo das so krass war, dass Menschen ihren Körper so verachtet haben und nie für gut befunden haben? Ich finde das unglaublich schmerzhaft, wenn ich diese Achtklässler sehe und kein Mädchen kommt irgendwie auf die Idee, einfach anzufangen, bis ich nicht wirklich einsteige und Dinge von mir sage. Es gibt manchmal jemanden, der das Eis bricht, aber es ist wirklich schwer. Ja. Neid hindert dich, dich an dem zu freuen, an deinem Körper zu freuen, im Blick, im Spiegel zu sagen, boah, du gefällst mir. Es gefällt mir, was ich sehe. Weil du hast immer noch irgendwas anderes, was du siehst. Du siehst das Perfekte irgendwo und willst so sein. Ja. Und viertens, wenn du verstehst, worauf dein Herz, wenn du Neid verstehen willst, wenn du entdeckst, worauf du neidisch bist, verstehst du, worauf dein Herz vielleicht wirklich gerichtet ist. Es gibt einen dänischen Philosophen, Kierkegaard, habt ihr vielleicht schon mal gehört, im letzten Jahrhundert gestorben oder auch im letzten Jahrhundert. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Krankheit zum Tode. Und er sagt, jeder Mensch ist eigentlich dafür geschaffen, dass er vor seinem Schöpfer steht. Jeder Mensch ist geschaffen, dass er vor Gott steht und diesen Gott bewundert und anbetet. Aber das gefällt uns Menschen nicht. Eigentlich wollen wir diese Position haben. Ja, eigentlich wollen wir Menschen selbst diejenigen sein, die den Ehrenplatz haben. Und deshalb wollen wir lieber für unser Geld, für unsere Karriere bewundert werden. Und wenn du herausfindest, worauf dein Herz gerichtet ist, worauf du neidisch bist, erkennst du vielleicht, wo du deine Rechtfertigung, den Sinn oder die Lebensfreude ziehst, woraus du die beziehst. Wenn du in deinem Leben herausfindest, worauf du neidisch bist, was du eigentlich wirklich willst, erkennst du, was dir Rechtfertigung für dein Leben gibt, vor wem du eigentlich stehst. Ja, was dir eigentlich zeigt, ich bin wertvoll. Ist es Gott? Ist er diese Perle? Ist er derjenige, vor dem du stehst und du sagst, das ist die Rechtfertigung für mein Leben. Wenn ich nur ihn habe, dann habe ich genug. Aber wenn es andere Dinge sind, ja, dein Neid zeigt dir vielleicht, woraus beziehst du diesen Selbstwert? Was nährt oder bestimmt deine Identität? Also zusammenfassend, du beneidest Menschen, die etwas besitzen oder erfahren, was du eigentlich haben willst, um dadurch deinem Herzen die Genugtuung zu verschaffen, dass du genug bist und dass du wertvoll bist. Wenn wir in den Spiegel schauen, und ich weiß, jeder von uns, mich eingeschlossen, wir haben alle ein Streben nach etwas, was wir noch nicht haben. Ja, und das ist erstmal noch nicht verkehrt, aber wenn wir daraus unseren Selbstwert ziehen, dann wird uns Neid im Würgegriff behalten. Wenn nicht Gott derjenige ist, der meine Identität und meinen Selbstwert bestimmt, wird Neid mich bestimmen und festhalten und mich in meinen Beziehungen lähmen und schwächen. Der dritte Punkt und der letzte. Was mache ich jetzt mit meinem Neid? Wohin damit? Und ich habe hier so eine Linie nach oben. Ja, erstmal der Blick nach oben. Wenn wir nochmal uns, wir haben als erstes Sprüche gelesen. Sprüche 23, Vers 17. Dein Herz sei nicht eifersüchtig, sondern, und jetzt kommt der Punkt, Neid ist vielleicht gar nicht so wie bei manchen anderen Sünden, dass du eine Veränderung deines Denkens brauchst, sondern Neid löst sich auf, wenn Furcht des Herrn reinkommt. Was ist denn die Furcht des Herrn? Darüber kann man eine ganze eigene Predigtreihe halten und gibt es auch richtig viele gute Predigten. Was ist denn die Furcht des Herrn? Und ich zusammenfassend würde ich einfach nur sagen, die Furcht des Herrn ist Anbetung. Ja. Probier mal, Gott anzubeten und sich wirklich, probier mal, ihn zu bewundern und anzuhimmeln und eine Begegnung mit ihm zu haben und danach neidisch zu sein. Der den Psalm geschrieben hat, der sagt an einer Stelle, wenn ihm das jemand gesagt hätte, du bist doch nur neidisch, er hätte es wahrscheinlich nie an sich rangelassen. Aber er hatte einen Punkt, wo er es verstanden hat, und das war, bis ich in das Heiligtum ging. Ja, Gott musste vielleicht manche Schichten noch wegnehmen, bevor er erkennen konnte, dass hinter dieser Bitterkeit und dem Stechen in seinen Nieren eigentlich in Wirklichkeit Neid steckte. Er hat es erkannt, als er in das Heiligtum ging. Ja, was ist die Furcht des Herrn? Das ist Anbetung. Und wenn ich in das Heiligtum gehe, wenn ich eine Begegnung mit Gott habe, ja, und voller Erstaunen und Bewunderung bin, bringe ich meinen Neid unter die Furcht des Herrn. Das hört sich gleich noch ein bisschen abstrakt an. In Psalm 73, bis ich in das Heiligtum ging, also diese Begegnung mit Gott. Und das ist nicht einfach nur, ich gehe in die Kirche und da habe ich eine Begegnung mit Gott und da erfahre ich in der Anbetung die Furcht des Herrn. Du gehst ins Heiligtum, das ist Treffpunkt Kreuz. Das ist da, wo ich niederfalle, wo ich mich erkenne. Im Heiligtum, das ist nicht einfach wie ein Lied hören, das ist wie in ein Lied eintauchen oder das ist nicht einfach nur wie ein Rezept lesen, sondern das Genießen und Verschlingen, ja, und sich daran zu erfreuen, eine Begegnung mit Gott, ich ging ins Heiligtum, heißt, ich treffe ihn, er spricht in mein Leben und was passiert dann? Und der Psalmist sagt, es führt dich zur Selbsterkenntnis. Was hat er da erkannt? Ich war wie ein Vieh. Ja, er erkennt sich selbst in Gottes Licht. Ich war wie ein Vieh gegen dich. Ich habe mich verhalten wie ein Biest, ehrlich. Eine Begegnung mit Gott, wenn du dein Leben unter die Furcht Gottes stellst, erkennst du, ich war eigentlich die ganze Zeit dieses Stechen in meinen Nieren. Ich war wie ein Vieh gegen dich. Ich habe eigentlich nicht erkannt, wer du eigentlich wirklich bist. Und ich habe mich selbst auch nicht erkannt. Und was passiert noch im Heiligtum? Es führt dich zu einer tiefen Erfahrung mit Gott. Ja, diese Erfahrung, dass ich schmecke und sehe, mit all meinen Sinnen erfahre, wer ist dieser Gott? Was bedeutet seine Liebe für mich? Und er sagt, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Er hat im Heiligtum gemerkt, wer er selbst ist, aber auch wer Gott ist, dass Gott ihn auch in dieser ganzen Zeit nicht losgelassen hat. Gott hat ihn gehalten, er hat eine Erfahrung mit Gott, dass Gott ihm eine Hand reicht. In die Zeit der tiefsten Bitterkeit hinein. Auch der Typ lebt eigentlich in Sünde und war verblendet für alles um ihn herum, aber seine Hand, Gottes Hand war die ganze Zeit ausgestreckt, die ganze Zeit. Warum macht Gott denn sowas? Warum bleibt Gottes Hand auch für Sünder ausgestreckt? Und Gott macht das, weil er bei jemand anderem die Hand losgelassen hat. Gott kann die Hand nach Sündern ausstrecken, nach den Verlorenen, nach den Neidern, nach den Bitteren. Er streckt die Hand nach den Zerbrochenen aus, weil er bei jemand anderem die Hand weggezogen hat. Ja, ihr erinnert euch, Jesus hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, du kriegst eine Hand von Gott. Er streckt dir seine Hand entgegen, weil er bei jemand anderem die Hand weggezogen hat. Jesus hat sie nicht bekommen. Ja, für all die Sünden, für unseren Neid. Ja, Jesus war ein Gerechter. Er hat die Strafe nicht verdient. Er hat nicht das bekommen, was er bekommen sollte. Und wir haben nicht das bekommen, was wir eigentlich bekommen sollten. Also unser Neid, und Gott streckt uns immer noch seine Hand hin. Ja, und der den Psalm geschrieben hat, sagt, bis ich ins Heiligtum ging und als ich in der Anbetung war, als ich eine Begegnung mit Gott hatte, habe ich erkannt, wer ich bin und habe erkannt, deine Hand hat sich stets nach mir ausgestreckt, die ganze Zeit. Ja. Und das geht, weil einer von Gott verlassen war, der dein neidisch sein und alles, was sonst in deinem Herzen ist, deine Zerbrochenheit und alles andere getragen hat. In der Begegnung mit Gott erfahre ich, wer wirklich die Rechtfertigung meines Lebens ist. Wer ist derjenige, der meinen Selbstwert bestimmen kann? Ja, Neid zeigt dir eigentlich, woraus du eigentlich deinen Selbstwert ziehst. In der Begegnung mit Gott weiß ich, er ist meine Rechtfertigung. Er ist das, woraus ich lebe, woraus ich meine Lebensfreude beziehe. Ja, woraus ich Genugtuung habe. Es macht mich völlig... Alles, was ich brauche, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alles, was ich brauche, finde ich nicht in den Objekten, die ich haben will. Auch nicht in Menschen, die ich besitzen will. Ja, Eifersucht ist nochmal ein eigenes Thema. Aber Neid, die Objekte, die ich eigentlich ergreifen will, die werden mir nie die Genugtuung verschaffen. Aber erstens, der Blick nach oben verändert meine Perspektive. Anbetung ist ein Schlüssel, ein ganz praktischer Schlüssel. Ja, Gott zu loben, ihn zu bewundern, ist ein Schlüssel, wie ich mein Leben unter die Furcht Gottes bringen kann. Und zweitens der Blick nach vorn. Ja, da. Nächste Folie. Es kommt auch richtig gut rüber in Sprüche 23, Vers 18, haben wir auch am Anfang gelesen. Denn gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. Der Tod von Jesus auf der einen Seite macht deutlich, was meine Rechtfertigung ist, aber die Auferstehung von Jesus, ja, Tod macht deutlich, jemand hat gelitten und das ist das, woraus ich mein, was mir Lebenssinn verschafft, was mich richtig macht, was mich genug macht, was mich heile macht. Und dann gibt es noch was, die Auferstehung. Ohne die Auferstehung hätten wir nicht die Hoffnung auf ein Leben, das noch kommt. Das ist der Blick nach vorn. Gewiss gibt es eine Zukunft für dich. Und genauso im Psalm 73, er kommt in das Heiligtum, was erkennt er da? Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Ja, es gibt nicht nur die Perspektive Erde, es gibt die Perspektive Ewigkeit. Es ist ja eigentlich nicht falsch, auf dieser Welt das Perfekte zu wollen. Ja? Aber vielleicht ist es auch so, dass uns dieses Verlangen zeigt, dass wir wollen vielleicht das wir wollen vielleicht noch mehr haben. Wir wollen vielleicht den ewigen Körper haben, den ewig jung bleibenden Körper, das schönste Haus. Vielleicht ist diese Sehnsucht auch in uns drin, weil wir eigentlich für eine andere Welt gemacht sind, für eine perfekte Welt. Und die Hoffnung ist, und beide Verse zeigen das, es gibt eine Zukunft für dich, die ist noch viel besser als das, was du hier jemals haben könntest. Und diese Perspektive, der Blick nach oben und der Blick nach vorn, diese Welt wird mir niemals das geben, was sich eigentlich mein Herz wünscht. Das ist das, was uns hoffentlich, ich glaube, es ist ein Weg und auch ein Prozess, das uns Neid in unserem Herzen überwinden lässt. Der Blick nach oben, Treffpunkt Kreuz, und der Blick nach vorn, dass niemals in dieser Welt meine Sehnsucht völlig gestillt wird. Und das ist so ein ganz tolles Zitat von C.S. Lewis. Auf Englisch ist es eigentlich besser, ich habe es direkt übersetzt. Wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht entdecke, die durch keine Erfahrung in dieser Welt gestillt werden kann, dann kann ich daraus nur schlussfolgern, dass ich für eine andere Welt als diese gemacht bin. Und ja, bevor wir gleich beten und vielleicht noch ein Lied singen, möchte ich euch einladen, eine Begegnung im Heiligtum zu haben, in das Heiligtum zu gehen. Das ist nicht unbedingt immer der Gottesdienst, aber es kann der Gottesdienst sein. Sucht die Begegnung am Kreuz. Bringt euren Neid unter die Furcht Gottes, eure Missgunst, weil Gottes Hand ist ausgestreckt, hat seine Hand nicht weggezogen. Und Gott will Menschen heile machen. Und er will dir zeigen, dass er derjenige ist, der dir Genugtuung verschaffen kann. Aber Anbetung und im Heiligtum zu sein, vor ihm zu stehen, vor deinem Schöpfer zu stehen und zu sehen, was er für dich ist und was er für dich getan hat, das wird dir helfen, deinen Neid zu überwinden. Und viele andere Dinge, die da noch mit einhergehen. Also sucht ihn in seinem Heiligtum. Ja, Neid ist nicht harmlos. Es macht uns sehr mürbe. Und ich sehne mich danach, ohne Neid zu leben. Ich weiß, dass ich das als Sünde vor meinen Gott bringen muss und unter die Furcht Gottes. Amen.